bei euch in Pforzheim zu sein. Ich würde gerne noch beten mit uns. Jesus, wir danken dir, dass wir dir das so singen dürfen. Du bist würdig. Du allein bist heilig. Herr, lass uns das noch viel mehr ergreifen, verinnerlichen, erfahren. Führ uns dahin, tiefer in dieses Geheimnis rein, wie groß und herrlich du bist. Dass unsere Herzensaugen aufgehen darüber, wie groß deine Liebe ist, deine Größe, deine Weite, du Schöpfer des Universums und du doch jeden Einzelnen von uns siehst und liebst. Und so schließ jetzt unsere Ohren auf, dass wir hören dürfen, was du uns sagen möchtest. Lass uns sehen, lass uns erkennen, wie sehr wir geliebt sind und lass uns auch das sehen, wo du uns rufst, in Erneuerung, in Umkehr, wo du uns korrigieren möchtest, wo du uns ermutigen möchtest. Danke, Herr. Amen. Genau, wer mich nicht kennt, ich bin Simon, ich bin aus Elmendingen, einer der Pastoren dort. Ich bin gleichzeitig auch der Regionalleiter hier vom Südwestbund, was Joachim über viele, viele Jahre, wie viele Jahre? Also viele Jahre. Viele Jahre Joachim war, dann Martin Lutzweiler, der in Weiderstadt jetzt Pastor zuletzt war und seit ein paar Jahren bin ich es. Das ist sozusagen die Zuständigkeit für die Gemeinden hier im Südwestbund. Und ich habe gerade nochmal gefragt in der Gemeindeleitung, wer denn weiß, was die wirklich ist? Wer hat schon mal von der wirklich gehört? Mal Hand hoch. Okay, ein paar sind da. Weil ich darf ganz kurz einen Werbeblock nochmal einschieben. Die echt wird mehr bekannt sein, oder? Wer kennt die echt? Ja, da sind ein paar mehr Hände da, genau. Die echt ist die jährlich stattfindende Mitarbeiterkonferenz. Und nächstes Jahr wird es keine echt geben, sondern die wirklich. Und der Name mag jetzt, cool klingen oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Spannender ist tatsächlich der Grund für die wirklich. Denn der Vorstand, der hat das Empfinden gehabt im Gebet, ganz konkret der Sam, unser Präses, dass er das Empfinden hatte, dass Gott sagt, versammelt euch, kommt zusammen. Und das ist jetzt nicht Mitarbeitercharakter, nur die Mitarbeiter sollen zusammenkommen, sondern eher dieses Empfinden, versammelt euch als Mühlheimer Verband. Und wir haben ja eine Vision formuliert gehabt, die aus Jesaja 43 oder 40 sich ergeben hatte, die wir bis so 2025 als Bogen gespannt empfunden hatten. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie geht's denn 2026 weiter? Gibt es ein Wort von Jesus an uns als Mühlheimer Verband? Und Sam hatte dieses Empfinden, Gott spricht nicht einfach nur zum Vorstand des Mühlheimer Verbandes, sondern Gott möchte zu uns als Mühlheimer Verband reden. Und deshalb dieses Versammelt euch. Und von daher wird es nächstes Jahr im Mai in Duisburg die wirklich geben, in der Mercator-Halle oder so, Mercator-Halle sein. Und es wird Angebot sein von jung bis alt und die herzliche Einladung, seid mit dabei, wenn der Mühlheimer Verband sich versammelt. Es werden 4 Tage sein, ich habe die Daten jetzt nicht genau im Kopf, wann im Mai, das kann vielleicht die Gemeindeleitung auch nochmal teilen. Himmelfahrt, danke. Himmelfahrtswochenende, das lässt sich gut merken. Ich kann euch nur es ans Herz legen, seid mit dabei. Ich habe wirklich die Erwartung, dass wir erleben werden, dass Gott zu uns als Verband spricht. Und Sam hat es interessanterweise erlebt, dass ein anderer Vorstand oder jemand aus einem anderen Gemeindeverband aus dieser Vorstandsriege ihn angesprochen hat und nur mal gefragt hat, hey, ist es wirklich so? Habt ihr sowas vor? Ihr wollt euch als Verband versammeln, um Gott zu hören? Und Sam, ja, genau, das ist die Intention. Wow, das wird es bei uns nicht geben. Bei uns gibt's das. Und von daher echt die Einladung, nutzt die Zeit, nehmt euch den Urlaub, schneidet euch die Zeit raus und seid mit dabei bei der wirklich, es wird richtig gut werden. Ich freue mich sehr darauf und bin super gespannt, was wir dort erleben werden. Genau, ich habe die Predigt für heute überschrieben mit Marias Ja zum göttlichen Skandal. Was mich an der Bibel begeistert ist, dass so patriarchal die Bibel ja auf der einen Seite geprägt ist, sie auf der anderen Seite doch viele Frauen nennt, die einfach deswegen was bewegt haben, weil sie Gott gehorsam und treu waren. Da gibt es die Königin Esther, wir lesen von der Richterin Deborah, die das Volk Israel eine Zeit lang regiert, geleitet hat. Dann Hannah, die Prophetin, die dankt, Jesus noch sehen zu dürfen, als den angekündigten Messias. Wir lesen von einer Lydia im Neuen Testament, die eine Händlerin zwischen Europa und Asien war und dann Menschen für Jesus erreicht hat und viele, viele andere. Und heute schauen wir uns Maria an und Maria ist uns in vielem so viel näher, als uns die Kirchengeschichte manchmal Glauben machen möchte. Denn wir lesen von Maria in Lukas 1, dass sie erstmal ein ganz schlichtes Mädchen war. Das heißt im Urtext Parthenos, also eine Jungfrau oder wortwörtlich ein unverheiratetes Mädchen aus der Landschaft in Galiläa. Und Galiläa wurde gerne verächtlich Kreis der Heiden genannt, weil dort viele Heiden lebten und die Juden nach Möglichkeit es gemieden haben, in diesem Landstrich unterwegs zu sein. Und dann lesen wir auch noch, dass Maria aus dem Dorf Nazareth stammt. Wisst ihr, wie oft das im Alten Testament vorkommt, das Dorf Nazareth? Genau, nullmal. Kein einziges Mal. Also keine Sau kennt Nazareth. Ja, ich sag's mal ganz salopp hier. Hier ist ja kein Livestream, hier kann ich so sagen. Meine andere Frage. Kennt jemand von euch Lützel-Wiebelsbach? Schon mal jemand gehört? Keiner kennt Lützel-Wiebelsbach. Ich auch nicht. Aber es liegt etwa 140 Kilometer von uns hier entfernt. Ja? Und das Gleiche ist mit Nazareth auch. Nazareth lag 140 Kilometer von Jerusalem entfernt und niemand hat Nazareth interessiert. Keiner kennt Nazareth. Und Nathanael, ein späterer Jünger von Jesus, sagt dann irgendwann sogar, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Ja, als er dann von Jesus hört und dann wird er später Jesus-Anhänger. Also wir lesen davon, von einer Maria, etwa 14 Jahre alt, so alt waren etwa die heiratsfähigen Mädchen, 13 bis 15 Jahre, ist alles ein bisschen von der Zeit anders gewesen. Wir lesen, dass sie verlobt ist, also versprochen an Josef, den Zimmermann. Und bis hierhin ist alles super normal und super unaußergewöhnlich. Und wir lesen auch tatsächlich nichts über ihren Stand, ihren sozialen Stand, ihren Charakter. Wir wissen nichts über ihren Hintergrund, als ob alles in den Hintergrund tritt zugunsten des Großen, was sich da anbahnen wird. Und jetzt lesen wir, dass im sechsten Monat, also die Elisabeth ist ja vorher schon schwanger, und wir lesen dann, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger ist, kommt der Engel Gabriel mitten in den Alltag von Maria. Und wir wissen nicht, was das genau heißt. Vielleicht hat sie Wasser am Brunnen geholt, einen Fisch geschrubbt oder Wäsche gewaschen. Also ein Tag wie jeder andere, total normal. Und der Engel sagt nun Folgendes. Lukas 1, Vers 28. Der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von gar keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das total Faszinierende ist, dass schon im Garten Eden, also in 1. Mose 3, Vers 15, Gott andeutet, dass der Retter durch den Samen, durch den Nachkommen einer Frau kommen wird. Sonst heißt es ja immer im Alten Testament, ne, der und der ist der Same von dem und dem, also was dann heißt, der Nachkomme von dem und dem. Und hier werden immer die Männer genannt, immer die Väter. Aber hier in 1. Mose 3 heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also der Schlange und der Frau. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Also hier wird das einzige Mal im Alten Testament beschrieben, dass der Same einer Frau, also der Nachkomme einer Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird, überhaupt, dass von dem Samen einer Frau die Rede ist, ganz explizit. Kurze Nebenbemerkung zurück zum Text. Bei Maria muss es jetzt ziemlich krass gerattert haben. Denn eine außereheliche, ungewollte Schwangerschaft war das maximal Schlechteste, was dir als junge Frau oder junges Mädchen passieren konnte. Das Schlimmste, das Schrecklichste, das absolut Skandalöste. Und wir müssen uns dabei vorstellen, die Verlobung war damals, anders als bei uns heute, schon der rechtlich verbindliche Vertrag. Die Verlobung ist schon der offizielle Vertragsabschluss. Die Kühe sind ausgetauscht, also die Unterschrift ist gesetzt. Ne? Da ist nichts mehr, was man noch rüttelt. Es ist alles fix. Maria galt rechtlich schon als Ehefrau von Josef. Das heißt, Untreue wurde auch wie Ehebruch behandelt. Eine außereheliche Schwangerschaft war der absolute Super-GAU, mit der potenziellen Strafe gesteinigt zu werden. So lesen wir es im Alten Testament. Und wir wissen auch, die Ehre der Familie hing unter anderem am Ruf der Töchter. Es war eine Schande für beide Familien. Also nochmal zusammengefasst, Maria ist schon rechtlich Josefs Ehefrau. Sie ist unverheiratet, schwanger und der Vater heißt nicht Josef. was sollte sie tun? Also ich stelle mir so das erste Gespräch mit der Mama vor. Hey Mama, freu dich mit mir, ich bin schwanger. Können wir feiern? Keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht, ja? Oder zu Josef. Josef, ich kann es kaum erwarten, ich bin schwanger. Du bist nicht der Vater, aber mach dir keine Sorgen, Gott ist mit uns. Wohl kaum. Also wir können uns gar nicht vorstellen, was bei Maria alles abging. Sie, das kleine Mädchen aus dem Nirgendwo, es war absolut nicht vorstellbar, es war nicht vermittelbar. Wie erklärst du das deiner Familie? Der Skandal, das Gerede, die Verachtung, alles war vorprogrammiert. Und man könnte sogar noch unterstellen, es ist ja noch skandalöser, dass sie den Namen Gottes sogar missbraucht und sagt, das war Gottes Ding, ich bin schwanger und Gottes Schuld. Also es klingt schon fast wie eigentlich Gotteslästerung, sowas so zu formulieren. Also von daher mal ganz ehrlich, warum mutet Gott einem Menschen solch einen Weg zu? Hätte er nicht andere Wege einfädeln können, die nicht so skandalös sind, die nicht so viel Rufverlust, so viel Schaden für Maria bedeuten? Wie viele haben ihr wohl geglaubt, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist? Und also ganz persönlich gesprochen, ich glaube zutiefst, ja, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist, dass die Kraft des Höchsten auf sie gekommen ist und sie nicht durch das Zutun eines Mannes schwanger geworden ist. Er schuf Adam und Eva und den Kosmos und alle Fülle, alles Leben. Na klar kann eine Frau schwängern ohne Zutun eines Mannes. Aber warum in aller Welt mutet er Maria diesen Weg zu? Er ist doch allmächtig. Das ist so ein bisschen wie du bekommst ein Paket vom Postboten, was du nicht bestellt hast und du siehst, es ist groß, du siehst, es ist schwer und du denkst, das will ich eigentlich gar nicht haben. Und da steht vielleicht nur auf diesem Paket drauf sowas wie Segen und Freude drauf, da steht nur drauf, du Begnadete, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Steht vorne drauf, weiß trotzdem nicht, was drin ist. Jetzt überleg dir mal, ob du so eine Geschichte annehmen wollen würdest, wenn du nicht weißt, was da kommt. Es steht nur drauf, du Begnadete, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Was wir an Marias Geschichte lernen können, ist, dass Gottes Wege, große Wege, manchmal bedeuten können, dass wir in große Schwierigkeiten kommen. Und zwar nicht, weil Gott nicht anders könnte, sondern offenbar, weil er uns Dinge zutraut oder zumutet, vielleicht uns auch lehren möchte, dass wir seine Gegenwart, seine Geschichtsschreibung sogar mitten im Skandal, mitten im völlig Unvorstellbaren entdecken können. Da wächst also in Maria jetzt etwas heran, was sie in eine total missliche Lage bringt, zu Missverständnissen und zu heftigster Ablehnung führen wird. Es erwächst heran aus Unverständnis und Ablehnung aus der Familie heraus. Selbst Josef will sie verlassen und trotzdem ist mittendrin Gott. Trotzdem ist Gott mittendrin. Und mal kleine Frage zwischendurch an dich und mich. Gibt es gerade ein Leiden in deinem Leben, ein Skandal oder ein Fallstrick, ein Ärgernis, ein Schmerz, wo es dir unmöglich scheint, dass Gott seine Finger mit im Spiel haben könnte? Wo du vielleicht denkst, ja, Gott ist überall, aber da drin kann ich es nicht sehen. Darin kann Gott gar nicht sein. Es ist gar nicht möglich. Gibt es so einen Bereich in deinem Leben, wo du Gott gerade nicht erahnen kannst? Und die Frage, Anschlussfrage daran, vertraust du ihm trotzdem? Möchtest du ihm trotzdem vertrauen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, ich sehe dich da drin auch nicht, aber ich weiß, ich glaube trotzdem, dass du da drin bist. Nochmal, wie sprach der Engel Gabriel die Maria an? Er sagte, du Begnadete, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist ganz sicherlich nicht Zynismus, könnte man meinen, aber das wäre nicht Gottes Wesen. Maria wird als Begnadete angesprochen, ihr wird zugesprochen, der Herr ist mit dir. Und da steckt aber was drin, dass nämlich Gott mitten im Leid, mitten in Zerrissenheit, im inneren Schmerz, in diesem Paket, offenbar ein Gnadengeschenk drinsteckt, was als Gnadengeschenk erstmal erkannt werden muss. Maria hätte einen Grund im Verlauf der Geschichte, und wir wissen, wie viel Schweres sie auch im Verlauf der nächsten Jahre noch erleben wird, sie hätte einen Grund gehabt, bitter zu werden über ihre Verluste. Aber das ist sie nicht. Sie hat sich in allem, was ihr Mutterherz durchleihen musste, bis dahin, dass ihr leiblicher Gottessohn am Kreuz stirbt vor ihren eigenen Augen. Sie wusste offenbar in allem, trotzdem sie ist die Begnadete. Ihr Leben und das, was ihr von Gott anvertraut worden ist, ist ein Gnadengeschenk. Das heißt nicht, dass sie nicht auch daran gezweifelt hat oder dass sie es am liebsten verworfen hätte. Von Jeremia lesen wir, er hat am liebsten seine Berufung x-mal eigentlich über Bord geworfen, aber hat gemerkt, Gott lässt ihn nicht. Maria kennt das bestimmt auch. Aber sie ist dabei geblieben. Sie ist die Begnadete, der Herr ist mit dir. Mich berührt das sehr, weil das ja eigentlich nur möglich sein kann, wenn wir auch die schmerzhaftesten oder auch skandalösesten oder auch die traumatisierenden Situationen in unserem Leben durch Jesu Augen anfangen zu sehen. Dass wir nicht denken, es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind wie in so einer schwarzen Box drinne, da hat Gott keinen Zugriff drauf, die verstehe ich nicht. Und die würden auch mein Gottesbild vielleicht torpedieren und kaputt machen, wenn ich sie zu nah an mich heranlasse. Und Gott sagt, nee, genau in dieser Blackbox, genau in diesem Ding drinne, da bin ich drin. Öffne diese Box und ich werde dir zeigen, dass diese schwarze Box ein Gnadengeschenk ist, wo ich dir mitten im Schmerz, mitten in Dunkelheit, mitten im Skandalösen dir begegnen möchte. Gott sieht offenbar in aller Asche von Marias Lebenssituation, aber auch deiner Lebenssituation ganz viel Gold. Und sich dieses Gold zeigen zu lassen, mag ein langer Weg sein, aber da steckt Gold drin. Ich greife mal Worte von Paulus auf, der aus dem Gefängnis in Philippi heraus an seine Gemeinde schreibt. Er sagt in Philipper 3, ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Amen? Amen, genau. Und da geht's aber weiter. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein ganzes Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Sowohl als auch. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz für mich getan hat. Genau das. Und wir werden, glaube ich, auch nicht das eine ohne das andere bekommen. Wir sehen uns alle danach, wir sagen Amen dazu, ich will die Kraft der Auferstehung in meinem Leben erfahren, aber sage ich auch Ja zu den Dingen, an denen ich richtig trage und knabber, bin ich bereit dazu zu leiden, weil Christus auch gelitten hat. Und zwar leiden aufgrund seines Namens. Leid mit ihm teilen. Wir sehen bei Maria, obwohl sie nicht weiß, was genau auf sie zukommt und diese große schwarze Kiste trotzdem für sie verschlossen bleibt erstmal. Wir lesen in Lukas 1 ihre Antwort. Sie sagt, siehe, ich bin die Magd, die Sklavin des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Maria sagt ja, obwohl sie schon erahnen kann und weiß, es wird richtig schwer werden. Sie kann sich ausmalen, was auf sie zukommt. Was mich bewegt, ist, dass Maria ja sagt mit dem Verweis, ich bin die Magd, ich bin die Sklavin des Herrn. Und ich weiß nicht, ob sie hätte überhaupt Nein sagen können, das lesen wir gar nicht, denn der Engel stellt sie ja vor vollendete Tatsachen, dass der Geist Gottes über sie kommen wird. Aber sie sagt definitiv, sie sagt ja, es geschehe nach deinem Wort, ich bin die Magd, die Sklavin. Mich hat das an etwas erinnert, was wir im Mai bei der Echt hatten. Und jetzt kannst du das Bild mal einblenden, Stefan. Ich weiß, ob wir waren bei der Echt dabei, weil ich erkläre es trotzdem ganz gleich, genau. Ich finde es total stark. Der Lukas Weber, ein Pastor aus der Schweiz, hat uns in dieses Bild reingenommen und er hat gesagt, es geht im Kern um drei Ja's, die wir in unserem Leben immer wieder zu sagen haben. Das erste Ja in deinem Leben ist, ich wende mich zu Gott hin und anerkenne, er ist mein Retter und mein Heiler. Es ist das erste Ja. Ich antworte auf das Evangelium und sage, du bist mein Retter und mein Heiler. Das zweite Jahr ist der Moment des Hingebens. Und da ist der Punkt, da geht es darum, Gott ist mein Herr. Und das Gegenüber von einem Herrn ist der Sklave, die Sklavin. Dieses zweite Jahr ist die Bereitschaft, ich ordne meine ganzen Lebensbereiche, all meine Lebensentscheidungen, ich ordne sie dem Herrn unter. Und er darf mir hineinreden, er lehrt mich, er sagt mir, was ich zu tun habe, er nimmt mich hinein in seine Prinzipien und in seine Werte. Und das dritte Jahr ist das Hingehen. Gott ist mein Auftraggeber. Er ist derjenige, der mich in Berufung bringt, der einen Auftrag für mein Leben hat. Und wir werden diese drei Jahres, die gibt es natürlich nicht linear, eins nach dem anderen, sondern wir werden diese drei Jahres immer wieder neu durchdeklinieren müssen, immer wieder neu davon berührt sein. Und was wir bei Maria erleben ist, sie sagt ja zu, Gott ist mein Herr. Ich gebe mich hin. Und das Schöne ist, der Lukas Weber hat das Bild noch weiter entfaltet, dass der Grundgedanke ist, eigentlich Jesus in mein Lebenscockpit hineinzunehmen und er somit eigentlich mit in der Steuerzentrale sitzt und wir von da aus in die verschiedenen Lebensbereiche hineingehen. Gott hält Ausschau nach Menschen, danke Stefan Reicht für das Bild, Gott hält Ausschau nach Menschen, die sagen, schau, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd, es soll dein Wille geschehen. Nach solchen Leuten hält Gott Ausschau. Menschen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, einfach im Vertrauen darauf, dass er es gut macht, selbst wenn es schwer wird. Ich frage mich, was bei Maria alles an Träumen und Vorstellungen vom Leben gestorben ist, in dem Moment, wo sie Ja gesagt hat und sie auch in der Folge der nächsten Jahre immer wieder erlebt hat, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Aber sie hat Ja gesagt zu diesem Abschied. Sie hat Ja zu einem nicht gemütlichen Leben an der Seite von Josef gesagt. Sie hat sich verabschiedet von einem Leben in Nazareth, was einfach über die weiteren Generationen weitergegangen wäre, völlig normal, in aller Unbekanntheit in der Geschichte. Aber sie sagt Ja und nimmt Abschied von Träumen und Vorstellungen von einem klassisch geordneten Leben in der damaligen Zeit. Ging es ihr deswegen besser? Nein. Hat das ihre Umstände leichter gemacht? Nein. Es war einzig das Wissen, sie handelt im Gehorsam gegenüber Gott. Dieser Friede mit Gott, ich weiß, ich bin in seiner Spur unterwegs. Und ich finde so genial auch dann der Lobgesang, den wir von ihr lesen, der ist ein paar Verse später, wo sie auf Elisabeth trifft. Und da singt dieses junge Mädchen von 14 Jahren folgende Verse. Sie sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Ein 14-jähriges, unbedeutendes Mädchen aus Nazareth. Und sie singt Zeilen und singt sie ja prophetisch eigentlich aus, weil sie weiß da etwas, hat etwas offenbart bekommen über ihr Leben, was sie eigentlich gar nicht wissen kann. Alle kommenden Generationen werden sie glücklich preisen. Und na klar, wir als Leser können geneigt sein zu sagen, ja, du weißt ja gar nicht, was noch alles kommt. Und stimmt, das ist auch gut so. Das ist gut so. Wenn wir wüssten, was in unserem Leben alles kommen würde, wenn wir uns so entscheiden oder so entscheiden, wir würden wie gelähmt an jeder Kreuzung stehen bleiben. Denn egal, welche Weggabelung kommt, jede Entscheidung, die wir treffen, wird die ganze Unvorhersehbarkeit des Lebens mit sich bringen, in Form von Herausforderungen, Schwierigkeiten, Freuden, Überraschungen, unverhofft positiven Wendungen, Tragödien und so weiter. Einfach das Leben, wie es ist. Und es ist gut, dass du und ich es nicht kennen im Voraus. Aber wie viel besser, wenn du weißt, du bist in der Spur deines Herrn unterwegs und er ist mit dir. Egal wie schwer, egal wie hart es kommen wird. Und immer wieder dieser Satz, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Sie sagt nichts anderes als, ich lege mein Leben in deine Hand. Ich habe eine Situation vor Augen, bevor wir hier nach Elmending gekommen sind vor 10 Jahren. Da waren wir 2 Jahre bei Jugend mit einer Mission in Sachsen gewesen, in Hainichen, in der Nähe von Dresden. Und das war eine Zeit, die nicht ganz einfach war, weil wir komplett auf Spendenbasis gelebt haben. Wir haben das damals nicht groß kommuniziert. Und meine liebe Frau, die aus schwäbischem Hause kommt, für deren Eltern war das richtig schwer, zu sagen, wir leben in ungesicherten Verhältnissen. Überhaupt, sie ist damals nach Berlin gezogen. Ich komme ja aus Berlin ursprünglich. Das war schon für ihre Eltern schwer. Aber dass ihre eigene Tochter nun auf Spendenbasis lebt und das als eine Frau, die aus gut situierten schwäbischem Hause kam, das war nicht einfach. Das Einzige, was meine Frau hatte, war, dass sie wusste, Gott geht diesen Weg mit uns. Es ist Gottes Weg mit uns. Und sie hat diese Bürde auf sich genommen und wusste, dass sie da gegen den Willen oder gegen die Absichten, gegen das Wünschen ihrer Eltern handelt. Aber sie wusste, Gott ist mit uns. Nochmal zu dieser Frage mit diesem Paket. ich kenne deine Pakete nicht, die du trägst oder die vor deiner Haustür landen, ohne dass du sie bestellt hast. Aber was ist das Paket, was vor deiner Tür steht und vielleicht wo drauf steht, du Begnadeter, du Begnadete, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Und meine Frage an dich, bist du bereit, dieses Paket zu öffnen? Ja dazu zu sagen. Denn was wir von Maria noch lernen können ist, sie hat letztendlich nicht Ja gesagt, weil das Paket leicht war, sondern weil sie wusste, von wem das Paket stammt. Und das ist der Punkt. Sie wusste, wer der Absender ist und sie hat ihm vertraut. Und auch nochmal an der Stelle der persönliche Link. Ich habe so manche Situation vor Augen. Ich glaube, hier manch einer am Ort hat auch seine Geschichte zu erzählen, wo du durch Schmerzerfahrungen hindurchgegangen bist, sei es als Einzelperson, ihr als Ehepaar oder ihr als Familie, wo ihr einfach durchgegangen seid, weil ihr Ja an der richtigen Stelle gesagt habt. Weil ihr gesagt habt, sei mein Herr, sei unser Herr, es geschehe nach deinen Worten. Und ich habe manche schwere und manche auch schmerzhafte Situationen in meinem Leben vor Augen, die nur deswegen schmerzhaft geworden ist, weil es darum ging, Gott treu zu sein. Und ich erlebt habe, und das ist eigentlich das Faszinierende, dass Gott uns und auch mir ganz konkret in den finsteren Momenten so unfassbar groß geworden ist. Diese Zusicherung, diese Erfahrung, wenn Gottes Friede in allem da ist und dich hält und trägt. Er durch Heiligungs- und auch Heilungs- und Heiligungsprozesse führt, die viel tiefer reichen als das, was Menschen dir an Schaden zufügen können. Und ich bin heute im Nachhinein über manchen Schaden dankbar, der in meinem Leben entstanden ist, weil mir Gott da so tief drin begegnet ist und noch viel tiefer ich seine Gnade erleben durfte. Hätte ich es mir freiwillig ausgesucht? Bestimmt nicht. Würde ich es mir für die Zukunft freiwillig aussuchen? Wohl auch nicht. Aber es lohnt sich festzuhalten. Es lohnt sich zu sagen, er ist mein Herr und alles andere ordnet sich ihm unter. Es lohnt sich zu sagen, ich bin dein Knecht, dein Sklave, deine Sklavin, es geschehe nach deinem Wort. Ich möchte zum Schluss uns gerne einen kleinen Dialog mit Jesus hineinführen. Und wenn du magst, wenn es hilft, mach einfach mal die Augen zu. Das hilft manchmal innerlich da auch konzentrierter und weniger abgelenkt zu sein. Und ich möchte dich bitten, dass du im Stillen mal Jesus fragst, dass du Jesus mal bittest, zeig mir den Bereich in meinem Leben, wo ich gerade richtig leide. Etwas, wo Gott dir was zumutet, es dir vielleicht sogar skandalös erscheint, dass es von Gott kommen könnte. Deine Gesundheit, Partnerschaft, deine Kinder, Eltern, Einsamkeit, dein Job, vielleicht Abhängigkeit und Sucht. Und ich möchte dich bitten, frag das mal, Jesus, gibt es einen Bereich, wo du gerade richtig dran leidest? Und dann stelle ich gleich noch eine Anschlussfrage, aber bleib gerade mal bei dieser Frage, woran leidest du gerade richtig in deinem Leben? Und lass die Augen ruhig zu und jetzt die Anschlussfrage, wenn du das für dich so gegriffen hast, was das gerade in deinem Leben ist, möchte ich dich bitten, nicht nur dich selber zu fragen, sondern frage Jesus, Jesus, gibt es eine Lüge, die ich über diese Sache glaube? Ich gebe dir mal Beispiele an die Hand. Zum Beispiel, darin kann Gott nicht sein. Oder ich bin verlassen. Alle gegen mich. Warum immer ich? Und so weiter. Also die Frage, Jesus, gibt es eine Lüge, die ich über diese Sache glaube? Und nun die entscheidende Frage, frag mal Jesus noch, Herr, was ist deine Wahrheit dagegen? Hast du ein Wort der Ermutigung für mich? Ein Wort der Klärung? Was ist deine Wahrheit, die du dieser Lüge entgegenstellst und die den Platz der Lüge einnehmen soll? Was ist deine Wahrheit dagegen? Jesus, für alles, was du jetzt an Gedanken hast entstehen lassen und auch da ist, ich bitte dich, dass wir es festhalten. Und ich bete, dass heute Morgen von diesem Morgen Wahrheit ausgeht. Ich bete, dass heute an diesem Tag Lügen hier am Kreuz liegen bleiben und Wahrheiten, die du zugesprochen hast, mitgenommen werden. Und ich bitte dich, dass du uns im Alltag daran erinnerst, an das, was du hineingesprochen hast. Deine Wahrheit macht frei. Deine Wahrheit hilft uns immer wieder, neue Ja zu sagen zu dir und auf der einen Seite es zu begehren, dass deine Auferstehungskraft in uns wirksam ist und gleichzeitig aber auch Ja zu sagen zu den Leiden, die wir mit dir teilen. Und ich möchte ganz persönlich nochmal zusprechen, dass Gott dir sagt, du bist der Begnadete, die Begnadete. Der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Amen.